Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Nahezu alle Kulturen der Welt kennen die Zeiten, in denen es gilt, auf Speisen und Getränke zu verzichten, sich zu sammeln und sich so auf kommende Ereignisse vorzubereiten. Fasten wird also allgemein als Form der Reinigung von Körper und Seele angesehen. Ja, und wie ist das mit Ihnen? Haben Sie es denn schon mal versucht zu fasten? Oder würden Sie es gerne mal versuchen, Sie wissen aber nicht so recht wie? Unser Thema in der Lebenshilfe ist das Fasten nach der Klosterheilkunde. Nachdem es im ersten Teil unserer dreiteiligen Fastenreihe, das war vor 2 Wochen, zunächst um die Einführung ins Thema des Fastens ganz allgemein gegangen ist, sprechen wir in der heutigen Sendung über die Zeit des Fastens an sich und die damit verbundenen Chancen, Schwierigkeiten, aber auch und die damit verbundenen Veränderungen. Zugeschaltet aus Oberalteich im Landkreis Straubing, das ist bei Bogen, ist uns der Benediktinerpater Kilian Saum, der vielen Hörerinnen und Hörern aus zahlreichen Sendungen bei Radio Horeb schon bekannt ist und der unter anderem ein Buch über das Fasten nach der Klosterheilkunde verfasst hat. Herzlich willkommen in unserer Sendung, Pater Kilian. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind.
Ich darf Sie auch recht herzlich grüßen. Ich freue mich, wieder dabei sein zu können und zu dürfen.
Pater Kilian, ich darf Sie schnell mit einigen Lebensdaten vorstellen. Pater Kilian ist Jahrgang 1958 erst im Hochschwarzwald aufgewachsen. Er trat 1977 ins spätberufenen Seminar ein und 1980 ins Kloster St. Ottilien. Nach der Priesterweihe 1988 arbeitete er zunächst als Erzieher, begann dann 1990 eine Pfleger- und Heilpraktikerausbildung und entdeckte dann bei seiner Rückkehr nach St. Ottilien im Jahr 1993 die Klosterheilkunde. Seit 2004 ist er jetzt Pfarradministrator in Oberalteich. In der letzten Sendung, Pater Kilian, der Einführung ins Fasten nach der Klosterheilkunde, da sprachen wir darüber, dass ein Fasten, das sich auf die bloße Gewichtsreduktion beschränkt, eigentlich den wichtigsten Aspekt des Fastens ja außer Acht lässt, die Chance zur persönlichen Veränderung.
Genau.
Wir haben darüber gesprochen, dass also das kann eine Veränderung der Essgewohnheiten reichen bis hin zu einer Veränderung persönlicher Sichtweisen. Der Pater Kilian hat deswegen dazu geraten, als Hilfsmittel eine Art Fastentagebuch zu führen, in das nicht nur die Gewichtstabelle, also wie viel ich jetzt abnehme oder wie viel ich zugenommen habe, in die also nicht nur diese Gewichtstabelle eingetragen wird, sondern auch Gedanken, Empfindungen und spirituelle Eindrücke, die ich einfach in dieser Fastenzeit habe. Aber zu diesem Fastentagebuch kommen wir später nochmal in der Sendung.
Wunderbar.
Pater Kilian, unsere heutige Sendung, die trägt ja den Titel Die Fastenzeit. Dahinter verbergen sich ja im Grunde 2 Aspekte, nämlich erstmal die Fastenzeit als österliche Fasten- und Bußzeit und das zweite, ja die Fastenzeit als persönliche Zeit der bewussten Einschränkung, wann auch immer das ist, wann ich jetzt eben faste.
Genau.
Wie sehen Sie das? Was hat denn jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Also die Fastenzeit, die österliche Fastenzeit und diese persönliche Fastenzeit.
Das hat fundamental etwas miteinander zu tun. Also man kann es nicht voneinander eigentlich trennen, sondern diese Vorbereitung. Und die Christen früher haben ja auch immer auf alle Hochfesten hin Zeiten gehabt, in denen sie sich besonders vorbereitet haben. Das heißt Körper, also Leib und Seele und Geist, die sich vorbereitet haben auf dieses große Ereignis, auf diese Begegnung mit Gott letztendlich. Und das gehört fundamental zusammen. Sowohl die Einschränkung, das heißt mich hinterfragen, mich mit mir mal ins Gewissen zu gehen, ins Gewissen zu reden, zu schauen, was hat sich eingeschlichen in meinem Leben, was ist zu viel in mein Leben hineingekommen, was hat mich abgehalten, auch in der Begegnung mit Gott, in dem Suchen nach Gott und damit natürlich auch die ganzen verschiedensten Formen, die ich so habe in meinem Leben, bis einschließlich Ernährung, bis ein Gebetsleben, Umgang mit den Mitmenschen, alles mal kräftig zu hinterfragen und damit näher an Gott ranzukommen. Und somit diese Auferstehung, dieses Auferstehungserlebnis, was ist ja ganz fundamental, vor Augen steht dann nach diesen 40 Tagen des Fastens, diese neue Auferstehung. Und da habe ich ja dieses so ein kleines Gebet versucht zu formulieren, das dann heißt, Herr mein Gott, ich mache mich auf meinen Weg, auf meinen Weg, mich zu hinterfragen, nachzudenken, wer bin ich, wohin bin ich unterwegs, was habe ich unterwegs erlebt, bin ich weggekommen von dir, so möchte ich fasten. Fasten, das heißt, ich möchte Leib und Seele miteinander versöhnen. Ich möchte fasten, das heißt Leben in Fülle haben, in deiner Fülle haben. Ich möchte fasten, aufbrechen in eine neue, in eine bessere Welt, in eine Welt, in der ich nicht immer unzufrieden bin. Gib du mir deinen Segen dazu. Sei du bei mir und begleite mich auf diesem Weg, in diesen Tagen, in der Vorbereitung der Begegnung mit dir. Das ist so dieser Gedanke, der alles miteinander verbindet.
Kommen wir am Anfang noch mal kurz zum Thema des Fastens nach der Klosterheilkunde. In diesem Rahmen bewegen wir uns ja im Zuge unserer dreiteiligen Reihe. Für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wissen, was jetzt so die Klosterheilkunde eigentlich im Besonderen ist, was unterscheidet oder worin unterscheidet sich denn das Fasten nach der Klosterheilkunde von anderen Fastenkuren, die jetzt an jeder Supermarkttheke zu haben sind?
Genau, das haben Sie schön formuliert, das ist tatsächlich so. Überall wird preisen die alle möglichen Verkünder des Fastens, der Diäten, unseren Supermarkt, egal wo auch immer, preisen sie uns das beste Fasten, das Diätbuch vor. Das Fasten nach der Klosterheilkunde ist eben gerade gegenteilig ausgerichtet. Es geht nicht nur um den Körper des Abnehmens, Pfunde verlieren, sondern es geht um die spirituelle Seite auch. Pfunde verlieren ist eine wunderschöne Nebenerscheinung der ganzen Geschichte. Darum vorher noch mit dem Fasten-Tagebuch. Ich bestehe oft darauf, gerade die ersten Tage eben nicht auf die Waage zu stehen, weil man sich dann zu stark auf dieses eine Ebene konzentriert, sondern es geht um viel mehr. Und die Fasten nach der Klosterheilkunde geht um den Menschen, individuell um den Menschen. Das heißt, jeder Mensch bekommt sein eigenes Fastenprogramm eigentlich entsprechend seiner, wie wir sagen würden, seiner Einteilung in die Elementenlehre, das heißt der Einteilung der Säftelehre, der Humoralpathologie.
Das müssen Sie jetzt mal erklären. Ja, okay. Säftelehre, geht es da um Orangensaft und Apfelsaft? Oder?
Das wäre wahrscheinlich das Einfachste, sonst geht es einfach darum, unser Körper wurde eingeteilt, das heißt in der alten Humoralpathologie, das heißt in der alten Lehre, in der alten Gesundheitslehre sogar, werden wir eingeteilt in verschiedene Säfte, das heißt in schwarze Galle, gelbe Galle, Schleim und in Blut. Und so bekommt jeder Einzelne bekommt so seine Zuordnung. Das heißt, man beschäftigt sich fundamental mit diesem Menschen und schaut dann diesen Menschen einfach an. Das heißt, der Choleriker, das ist so dieses Element Feuer, bekommt der. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber ist es nicht. Das wird nur esoterisch zurzeit immer ausgenutzt und missbraucht, die ganze Geschichte. Sondern es kommt aus der griechischen Lehre, aus der griechischen Medizin und die Urväter, also die Benedikt, nachfolgend seine Mitbrüder, die Klöster gegründet haben, also auf Monte Cassino als der erste Kloster, wird nun diese alte Lehre eigentlich gerettet, die von den Griechen über die Römer und in Monte Cassino wird diese Schriften gerettet und werden auch dann dort kopiert und dieses medizinische System, damalige medizinische Wissenschaft, wird eingesetzt in der Behandlung, Diagnostik, Behandlung, also auch Therapie der Mitmenschen, der Mitbrüder, Mitmensch. Das heißt, der Mensch, also wir teilen ein in vier Elemente, das wäre Feuer, Wasser, Luft, Erde, unsere vier irdischen Elemente. Das wichtigste Element ist das göttliche Element, Pneuma, Christos genannt, also da kommen wir auch davon, das ist die spirituelle Seite. Das heißt, eingeteilt sind die Temperamente, werden es auch Feuer Choleriker, Wasser Phlegmatiker, Phlegma Sanguiniker Luft, Melancholiker Erde und da kommen auch die Säfte dazu. Der Choleriker wird benannt nach der gelben Galle, das heißt die gelbe Galle, das ist die vom Tier ist auch sehr stark aktiv, Leber, Gallenflüssigkeit. Der Phlegmatiker ist Schleim, Wasser, das wäre zum Beispiel auch unser ganzes in unserem physiologischen System. Natürlich wäre da die Lymphflüssigkeit auch gemeint. Das Sanguiniker ist klar, Luft, Blut, das kennen wir alle. Und der Melancholiker, ist so die Erde, die schwarze Galle, das würden wir analog sehen mit dem Magensaft. Und so werden die eingeteilt, das heißt jeder Mensch, wobei jetzt nicht das Kassensystem stattfindet, sondern jeder Mensch wird eingeteilt in diese, wird nachgeschaut, was hast du, von welchem Element hast du mehr. Und das wird wahr, also der Choleriker, der eigentlich aktiv, dynamisch ist, das sind die Pfarrer, das sind die Politiker, das sind die Leute.
Ja, wollen wir es hoffen, dass die aktiv und dynamisch sind.
Ja, die wären es eigentlich nur. Das ist so, weil die sind ja warm und feucht. Als warm und feucht. Choleriker wird warm und trocken angesetzt. Mhm. Und die brauchen immer wieder was Feuchtes. Also es ist so, dass so kastenmäßig, dass Leute später sagen, ja, wir brauchen dazwischen, es gibt, ich bin von allem etwas. Natürlich, weil jeder hat so zwei Eigenschaften. Der Phlegmatiker ist feucht und kalt, der Sanguiniker ist warm und feucht. Das wäre dann wieder, dass eine Feuchte braucht wieder der Choleriker. Und der Melancholiker ist kalt und trocken dazu. Und dementsprechend wird geschaut und wird auch, das wird auch dann eingeteilt, indem wir dann schauen auf den, auch auf den Statur eines Menschen, dass wir dann sagen, ja, wie ist der Feuermensch, ist ein kräftiger, durchtrainierter, hat ein kraftvoller Gang, auftretend, ist mehr so von der vom Gewicht her zu und Abnahme leicht. Und da kann man so auch die vier Elemente einteilen. Der Wasser ist eher Wassermensch, der phlegmatisch, warmig, rundlich, der ist ein bisschen zögernd, mein blass, weiß.
Aber wie ist, Pater Kilian, wie ist es jetzt mit den Menschen? Ich meine, nicht jeder weiß, was für ein Typ er jetzt so ist. Ja. Und nicht jeder kann jetzt zu Ihnen kommen und sagen, hallo Pater Kilian, was bin ich denn für ein Typ? Und dann stellen Sie mir einen Fastenplan zusammen.
Ja.
Sie haben mir mal in der letzten Sendung haben Sie gesagt, dass eben auch das Besondere an dem Fasten nach der Klosterheilkunde ist, dass sie auch immer fragt, wie geht es mir dabei?
Genau.
Also dass immer so eine Rückfrage an mich selber ist.
Genau, und das kommt dann hier zugange, weil der Mensch natürlich im Fastenbuch nach der Klosterheilkunde wird da so eine kleine Entdeckungsreise gemacht und genauso auch eine Entdeckungsreise gemacht. Immer. Und dann ist immer so die Frage, sich selber mal beobachten, wer bin ich, wie bin ich strukturiert, bin ich ein Mensch, also selber wirklich mal ehrlich zu sich sein, und das ist so eine wichtige Geschichte. Wie geht es mir? Bin ich ein Mensch, der sehr zögerlich ist? Wie geht es im Umgang mit den Menschen? Wie geht es mit meinen Entscheidungen? Wie sehe ich körperlich aus? Habe ich das in so Kriterien? Habe ich eine trockene Haut? Habe ich eine weiche Haut, eine feuchte Haut?
Also das sind alles Dinge, die Sie auch in Ihrem Buch Fasten nach der Klosterheilkunde beschrieben haben.
Die Leute natürlich auch dann individueller sich natürlich mehr beschäftigen, aber immer bei jeder Geschichte ist es, wie geht es mir? Wie kann ich damit umgehen? Wenn ich jetzt mir zum Beispiel mich aufmache, ein paar Tage zu fasten. Dabei ist natürlich schwer zu unterscheiden, wenn die ersten, ob ich natürlich dann beginne bei den ersten Problemen, die vielleicht ein bisschen auftauchen in dieser Geschichte, dass ich dann sage, halte mal, das will ich nicht, das tut mir weh, das tut mir nicht gut, sondern will ich mal nachfragen, halte ich durch, wie was funktioniert, wie tut es mir, was macht das mit mir, die ganze Geschichte.
Also das wieder das, nicht der Fastenplan steht im Mittelpunkt,
genau.
Sondern der Mensch.
Sondern der Mensch, immer der Mensch selber.
Und da auch ruhig jetzt als Fastender auch den Mut haben, sagen, ja. Nee, also irgendwie, das ist jetzt nicht meine Art, da
genau.
Muss ich was machen.
Genau. Denn das ist ja auch das Individuelle, dass man sagen kann, auch Menschen zum Beispiel, die kränker, die jetzt krank sind, die dann sagen, ich würde was gern mit mir machen, ich habe das Gefühl, irgendwie muss ich zu mir selber kommen, aber ich kann es nicht über die Ebene der Ernährung jetzt machen, weil sonst explodieren meine Zuckerwert und ich falle als Diabetiker in Unterzucker, sondern ich beginne einfach dann auch das Geistige fast zu fragen, wer bin ich, also was ist in mir vielleicht verborgen, was ist in mir verdrängt, wie kann ich damit umgehen?
Also das heißt, fangen wir doch mal an, einfach so mal das Fasten durchzugehen, so eine Fastenzeit, dass wir da mit den Hörerinnen und Hörern mal so einen Fastenweg gemeinsam gehen und auch auf die Stolpersteine schauen, die sich uns da auch in den Weg stellen. Also als erstes Mal, das hatten wir auch in der letzten Sendung schon gesagt, also Menschen, die jetzt irgendwie ein besonderes Gebrechen haben oder die einfach wissen, dass sie zum Beispiel, sie haben Diabetes erwähnt, oder Menschen in einem hohen Alter sollten vorher mit ihrem Arzt auf jeden Fall sprechen, ob das so in Ordnung geht. Aber wenn wir jetzt mal so vom relativ gesunden Menschen ausgeht, wie Wenn sich jetzt einfach jemand vorgenommen hat, also ich will jetzt fasten, er hat sich endlich durchgerungen, wie fängt er denn damit an?
Dann, wenn er sich mal das ganz klar gemacht hat, ich möchte fasten und sich nicht abbringen hat lassen von anderen Leuten, die haben gesagt, mal, bist du ein armer Mensch, musst du das unbedingt tun, sondern ich möchte. Also wichtig ist mir immer der Gedanke, ich möchte fasten, ich muss nicht fasten, sich mental, gehirnmäßig darauf einstellen, ich mache mich auf den Weg. Und dann beginne ich mit Vorbereitung. Das heißt, ich schaue nach, wie möchte ich das tun? Habe ich eine Woche lang Zeit, dass ich Urlaub habe, oder bin ich in der Arbeit drin? Jetzt nehmen wir mal davon aus, er hat Zeit, auch Zeit mal zu schlafen. Er kann, dann geht er einfach hin und sagt, gut, ich brauche zum Fasten einen Entlastungstag auf alle Fälle
ein. Also ganz kurz, das heißt, ich muss auch meinen Kalender irgendwo so zur Hand nehmen und schauen, ja, wo habe ich denn mal so eine Woche Ruhe? Wo ist kein Stress in der Arbeit?
Genau, dass es auch wirklich durchziehen kann. Denn das gerade von den Krisen her zu sehen, es kann sein, dass jemand, wenn er sehr stark belastet ist, auch arbeitsmäßig belastet ist und sagt, ich möchte es trotzdem durchziehen, dass er dann auf in eine Stimmungslage während des Fastens kommt, gerade in der Umstellungsphase, da ist er unaushaltbar für die Umwelt. Es kann sein, dass er katastrophal ist, nicht? Dass er, und dann natürlich die Leute ihm dann raten, bitte, beginn wieder zu essen. Das habe ich auch schon zu Mitbrüdern gesagt. Bitte, iss jetzt wieder was. Du bist nicht mehr aushaltbar.
Also als erstes Kalender sozusagen in die Hand nehmen und schauen, wo passt es gut rein.
Wo passt es, wo kann ich was tun, also für mich tun. Ich möchte ja etwas Gutes für mich tun. Und dann heißt es also Entlastungstag. Das wäre zum Beispiel, dass man einfach dann Obst einkauft. Das wäre zum Beispiel an diesem Entlastungstag 1,5 Kilo Obst. Das heißt jetzt zurzeit Äpfel hauptsächlich. Wichtig ist einfach nicht gleich Obst zu nehmen, dass das von irgendwo her eingeflogen wird, sondern regionale Obst nehmen. Das heißt momentan wären die Äpfel noch auf dem Tisch. Die werden auf den Tag verteilt, gegessen. Und zwar jetzt beginnt es schon ganz langsam zu essen, genießen. Dazu dreimal ein Teelöffel Leinsamen in Wasser auflösen, in ein Glas Wasser auflösen.
Warum die Leinsamen?
Leinsamen heißt, ich rege jetzt meinen Darm an, ich beginne jetzt schon, meinen Darm muss jetzt beginnen auszuscheiden. Und Leinsamen gibt es Volumen und Leinsamen geht auch über in die Darmtaschen. Das heißt, der Darm wird jetzt begonnen, so langsam ausgeräumt. Denn es kommen jetzt Tage, da kommt nichts mehr in den Darm rein, nicht mehr viel in den Darm rein. Das heißt, der Darm wird träge. Wenn nichts kommt, beginnt der Darm Urlaub zu machen. Das heißt, und in diesem Darm drin kann sein, dass dann Stoffe und Schlackstoffe und Abfall, die eigentlich ausgeschieden werden sollten, können sich in Darmtaschen festhalten und dann natürlich kann es auch zu Entzündungen kommen. Das heißt, letztendlich auch während dem Fasten sind es auch manchmal Ursachen von Kopfschmerzen und Unwohlsein und Schlappsein. Und ich möchte den Darm jetzt beginnen, schon langsam zu reinigen. Also dreimal pro Tag ein Teelöffel Leinsamen, Glas Wasser einrühren, trinken und dann kräftig nachtrinken, damit der Leinsamen sich nicht im Darm verklumpt, denn das ist dann wieder ein Problem. Wenn er sich verklumpen soll, macht er den Darm zu und dann haben wir das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Und natürlich grundsätzlich, jetzt beginnt es schon. Alkohol verzichten, Zigaretten verzichten, Süßigkeit verzichten. Jetzt geht's schon los, was manchen Leuten schon mal schwerfällt. Das heißt, also Zigaretten, Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten bitte schon im Vorfeld reduzieren. Wenn ich schon im Gedanken fasten zu wollen, dort schon solche Stoffe einfach wegzulassen.
Also das heißt, ich beginne jetzt nicht urplötzlich von heute auf morgen mit dem Fasten, sondern diese sogenannten Entlastungstage, wie die heißen, wie lange dauern die? Ist es ein Tag, zwei, drei?
Manchmal, wenn jemand wenig Zeit hat, dann reicht ein Tag, aber ich bin immer dafür, drei Tage zu machen. So viel Zeit, wie der Körper braucht, total zum Umstellen, so viel Zeit sollte ich dem Körper auch geben, dass ich so langsam, aber sicher von dem gewohnten Essen reduziere. Und das wäre dann mit diesen Obstgaben wunderbar möglich, weil dann stelle ich meinen Körper wirklich schon darauf um, dass jetzt kommt das Fasten, jetzt kommt was anderes. Der Körper lernt, es geschieht, es ist was anderes. Und dann kräftig immer trinken. Immer kräftig trinken, das heißt Wasser trinken, kein Alkohol natürlich trinken, sondern Wasser. Bitte jetzt auch Reduktion mit Kaffee. Kaffee sollte jetzt eigentlich keinen Platz mehr haben.
Okay, und wenn jetzt also diese
erledigt ist, dann kommt der sogenannte erste Vollfastentag. Der geht natürlich los in der Früh mit einer Darmentleerung. Das ist sehr wichtig. Das heißt, die Darmentleerung könnte sein, je nachdem, ob ich jetzt wirklich eine Woche Urlaub habe, dann geht man im Vorfeld natürlich, man bereitet sich das Fasten vor, indem man natürlich auch Einkäufe macht. Das heißt, in der Apotheke geht, 40 Gramm Glaubersalz sich besorgt.
Das ist zum Abführen.
Zum Abführen, weil jetzt kommt der Darm, muss jetzt gereinigt werden. In 3/4 Liter Wasser, und zwar warmes Wasser, auflösen und dann schluckweise trinken. Und da zum Beispiel hier kann man jetzt schon, das ist immer bei mir so gewesen, sehe ich dann sofort, habe ich jetzt einen Choleriker, Phlegmatiker, Melancholiker, Sanguiniker vor mir.
Das müssen Sie jetzt erklären.
Ja, und zwar der Choleriker, der kraftvolle Mensch, der Feuermensch, der geht hin und versucht in einem Ruck, also ruckzuck, das leer zu trinken,
Ja, schmeckt das Glaubersalz denn so schlecht? Oder?
Nein. Es ist so, die Leute machen es viel schlechter, als wirklich ist.
Okay.
Und weil dann alle Leute sagen, wei, du willst fast, oh, jetzt kommt es mit dem Glaubersalz und dann geht es los, gell? Und oder mit Passagesalz und dann wird den Leuten gleich Horrorvorstellung gemacht. Das ist so eigentlich gar nicht.
Okay.
Sondern manche sind natürlich empfindlicher, die halten sich halt die Nase zu, aber das ist kein Problem, weil so wild ist es gar nicht, das ist gar nicht so. Man trinkt das. Der Phlegmatiker, der trinkt es auch und der wird es ein bisschen widerwilliger trinken. Der Melancholiker wird es auch trinken und auch sehr, der wird es total mürrisch trinken. Der Sanguiniker hat noch ein Lächeln im Gesicht, wenn er es trinkt. Und der Choleriker, wie gesagt, der wird es also auf Ruckzuck versuchen zu trinken, was nicht sollte.
Ja.
Und dann natürlich, aber ganz wichtig, was mir jetzt ganz wichtig ist bei Leuten, alles, ich setze voraus, dass alles Fasten, jede Maßnahmen, gerade Leute, die krank sind, vorher mit ihrem Arzt besprochen ist. Denn zwischen dem Glauben und dem Medikamenten einnehmen sollte 3 Stunden Abstand sein.
Also Leute, die regelmäßig Medikamente zu sich nehmen müssen.
Ja, genau, weil sonst habe ich es ja im Magen-Darm noch liegen, die Geschichte, und das verschwimmt mich ja alles aus, bevor der Kreislauf, bevor der Stoffwechsel diese Medikamente als die Wirkstoffe erhält.
Also das heißt, ich habe dann mit dem Abführen sozusagen meinen Körper entleert.
Genau.
Und
es dauert. Auch da habe ich wieder die Erfahrung, welche Leute habe ich vor mir. Der Sanguine, der Choleriker wird zu mir kommen und sagen, innerhalb von 2-3 Stunden, alles okay, fertig, erledigt, wunderbar. Der Phlegmatiker, der wird nach ein paar Stunden kommen, sagen, ich weiß nicht, ich traue mir nicht, ist schon alles weg. Der Melancholiker wird kommen und sagen, ist noch gar nichts passiert. Und der Sanguiniker wird auch lächeln und sagen, ah, wunderbar, ich habe es hinter mir. Das sind so die verschiedenen Typen. Das habe ich jetzt weg. Wer natürlich arbeitet, dem empfehle ich einfach dann Sauerkrautsaft, dass der Sauerkrautsaft trinkt und das dann ist nicht so körperlich belastend. Dann heißt es, also diese Zeit ist eine Zeit, wo ich wirklich mir Zeit nehmen muss, weil da ist der Gang zur Toilette sollte nicht weit entfernt sein.
Ah, also ein ganz praktischer Tipp.
Ja, genau. Also okay. das ist also ganz wichtig, keine großen Spaziergänge, kein Rausgehen, kein nichts Großes vornehmen an dem Tag.
Weil es kann dann schnell gehen,
ja,
oder?
Ja, genau, das geht dann, sehr sagen, jo, das dauert noch und dann auf einen Schlag geht es Schlag auf Schlag los. Also bitte dann in der Nähe bleiben. Zu Hause drin bleiben und immer wieder Wasser nachtrinken. Wasser ist ganz wichtig, Heilwasser nachzutrinken, und zwar, weil durch das Glauben werden die Mineralstoffe und die Spurenelemente teilweise ausgeschwemmt und dann kann da eine Schwäche sich einstellen. Das heißt, ich führe durch Trinken von Wasser, Mineralwasser, Kalzium zu, Magnesium wieder zu und führe dem Körper ein bisschen was zu wieder, dass es nicht zu schwach wird.
Da sprechen Sie gerade was an mit dem, also ich faste ja nicht total, ich muss ja den Körper immer wieder die Grundversorgung gewährleisten.
Genau.
Also das eine ist ein Mineralwasser, dass ich das immer trinke, oder wenn ich ein hochwertiges Leitungswasser habe, geht das auch?
Da kann ich zum Beispiel an dem Tag ein bisschen Salz auch zufügen.
Und gibt es irgendwie, was nimmt man denn in der Fastenzeit noch zu sich, außer Wasser?
In der Fastenzeit nimmt man den Tee und in dem Tee nimmt man natürlich immer grundsätzlich noch einen Teelöffel Honig zu sich. Das ist ganz wichtig.
Warum Honig?
Und der Honig, der bringt diese Zucker, also diese Kohlenhydrate in den Körper hinein. Das heißt, ich lauge den Körper nicht ganz aus. Ich lasse ihn, also dieses ganze System, was beim ersten Mal erzählt hat, vom Physiologischen her, wenn der Körper gar nichts mehr kriegt, muss er alles ganz selber vielleicht beginnen zu organisieren, aber ich helfe dem Körper mit. Ich gebe ihm immer ein Quantum Kohlenhydrate, gebe ich ihm zu, das spricht Glucose, gebe ich ihm zu, und damit dieser Körper, damit ich auch wirklich der Körper arbeiten kann. Ich unterstütze den Körper und natürlich gebe ich ihm, wenn ich jetzt so mit Gemüsesuppen mache, also mit Gemüsebrühe mache, gebe ich ihm auch immer wieder ein bisschen an Spurenelemente, Vitamine, ein bisschen was gebe ich dem Körper immer wieder zurück.
Aber jetzt also muss man, jetzt muss man
nicht aus.
Das heißt, Sie haben, Moment, Sie haben gerade was gesagt mit den Gemüsebrühen. Ja. Also jetzt muss man aufpassen, also der Unterschied zwischen einer Gemüsesuppe und einer Brühe ist der, die Brühe ist ja wirklich nur sozusagen die das gekocht. Abgeseite.
Genau, ist im Prinzip nur in dieser Suppe, in der sogenannten Suppe, wird das Gemüse gekocht.
Und den Rest schmeiße ich weg?
Den Rest, wie in der Klosterheilkunde geht es wieder drauf an, wen habe ich vor mir? Einige, die kräftigen, denen sage ich, ja gut, dem kann ich eine Gemüsebrühe zurechnen. Das heißt, er ist zufrieden mit einer Gemüsebrühe, dem tut es gut. Und dem anderen gewähre ich jetzt, dass er etwas mehr bekommt. Das heißt, dem kann ich eine passierte Gemüsesuppe geben oder nicht. Das ist immer individuell bestimmt. Oder ich stelle ihn ein, wenn er sagt, ich brauche immer ein bisschen was im Magen drin. Ich muss auch das Gefühl des Kauens haben. Dann lasse ich ihm etwas Gemüse in der Brühe drin.
Also das ist wieder das, wie geht's mir dabei?
Ja, genau.
Also ganz individuell immer auf sich auch schauen.
Genau. Wie kann ich das gut machen und wie komme ich wirklich an mein Ziel, diese Körper-Seele-Verbindung zu erhalten? Und das ist das jetzt beginnt schon in dieser Mittagszeit, wo die dann Gemüse brühen, die eine bekommen, die anderen bekommen passiert, die anderen bekommen etwas noch zum Kauen.
Wie ist denn das, Pater Kilian? Hat man denn eigentlich ständig Hunger beim Fasten?
Nein, natürlich nicht. Erstens.
Wieso natürlich nicht? Ich nehme doch nichts zu mir.
Ja, genau. Und zwar, wenn die ersten Tage werden schon solche Hungertage sein. Das heißt, diese ersten 2-3 Tage, weil ich ja der Körper spürt, dass jetzt nichts mehr kommt. Das heißt, es signalisiert mir, jetzt gib mir was.
Ja.
Jetzt gib mir was. Und diesen Hunger, dieses Signal des Körpers, des Magens, Herrschaft, sei nun mal, jetzt ich zwing dich jetzt dazu, können wir etwas überrunden dadurch, dass wir den Bauch sozusagen überlüsten, indem wir ihn mit diesem Wasser füllen.
Also wenn ich Hungergefühl habe, dann trinke ich einfach ein paar große Schluck Wasser.
Genau, dann hat er wieder was zu tun, dann merkt er, da kommt wieder was und dann ist er mal kurzfristig mit dem beschäftigt. Aber bitte kommt mir niemand auf die Idee. Manche haben dann nicht das Katastrophe. Manche kommen dann auf die super Idee, Kaugummi zu kauen.
Warum ist das eine schlechte Idee?
Und zwar ganz einfach, weil dann gebe ich dem durch das Kaugummi gebe ich ja wieder Substanzen dem Körper über, das er gar nicht geben möchte. Weil Kaugummi, es muss immer, ich will ja meinen Körper richtig reinigen. Kaugummi regt wohl die Speichel an und damit signalisiere ich dem Körper noch mehr, dass was kommt und es kommt ja gar nichts. Ich gebe wohl Substanzen ab über die Zunge, durch das Kauen, durch das Lösen. Das heißt also, dass der Speichel wird angeregt und damit signalisiert, wenn der Speichel angeregt wird, das ist genauso, wenn gekocht wird, dann läuft uns das Wasser im Mund schon zusammen.
Ach so, das heißt, ich mache dem Magen quasi weiß, so jetzt kommt dann gleich was.
Ja, genau. Im Prinzip durch den Magen etwas vorgaukeln. Und dann kommt es nicht und dann geht es erst richtig los. Und somit und mit Wasser gebe ich ihm die Möglichkeit, dass etwas kommt. Denn wenn ich mit dem Kaugummi kauen, wie vorher gesagt, dann wartet der Magen, der Körper wartet auf Essen, kommt nichts. Also ist er, wie wir Menschen auch sind, wir erwarten etwas geschenkt zu bekommen und zu bekommen, kriegen nichts und dann reagieren wir umso heftiger.
Jetzt ist er, kann man eigentlich dieses Hungergefühl, was man also anfangs hat, das lässt dann auch im Laufe der Zeit nach. Mhm. Also man nimmt es irgendwie auch gar nicht mehr so wahr. Ist es die einzige, sagen wir mal so, ist es schon eine der sogenannten Fastenkrisen, von denen man manchmal liest in den Büchern? Was erwartet denn den Fastenden da an Fastenkrisen?
Also Fastenkrisen wird ihnen zum Beispiel Schwindel erwarten, Kopfschmerzen können ihn erwarten, Trägheit sowieso, Mattigkeit.
Muss das sein?
Muss nicht unbedingt sein. Und zwar, die Leute machen oft einen großen Fehler. Die gehen zum Beispiel auch mit dem vorher angesprochenen Honig falsch um. Wenn die das Gefühl haben, jetzt trinke ich einen Tee, also da trinken sie öfters mal Tee, also kommt in jedes Glas Tee oder jede Tasse Tee kommt Honig hinein. Das heißt, damit durch diesen immer wieder Zuführen von Honig, weil ich meine, ich tue mir etwas Gutes und tue meinem Blutzuckerspiegel was Gutes, natürlich lindere ich dieses Hungergefühl, aber langfristig werde ich dann eher schlapp und kommt dann eher in eine Unterzuckersituation, weil der Körper sich jetzt immer mit diesem Honigschub rechnet.
Aha.
Und wenn ich jetzt eines dann auf einmal den Honigschub nicht mehr gebe, dann natürlich reagiert der Körper und sagt halt, denn wird bei der Umstellung beginnt eher von sich aus ein Blutzuckerspiegel uns zu geben, ein Blutzuckerspiegel zu halten, der nicht groß schwankt, weil er weiß, aha, jetzt kommt das ist das und das, sonst willkommt nur, also organisiert sich der Körper das selber. Und wenn ich jetzt andauernd mit Honig zuführe, sagt der Körper, ah, wunderbar, kommt ja was, ergo wird es umgesetzt, oh, wunderbar, ausgeschüttet, wunderbar, und dann auf einmal kommt es nicht und dann sacke ich in den Unterzucker hinunter. Aber diese Mattigkeit und diese Trägheit wird natürlich dann immer wieder kommen. Und zwar, besonders Leute, die einen niedrigen Blutdruck haben, werden natürlich diese Beschwerden haben. Und dann natürlich dagegen arbeitet man natürlich mit langsam aufstehen, sich regeln an der Bettkante, tief durchatmen und dann erst nicht so wie normal aus dem Bett rausspringen, wie wir es ja gewohnt sind, sondern langsam alles im Bett drin schon eine kleine Gymnastikübung machen, sämtliche Gelenke durchüben, mal richtig schön regeln, wie es gehört, was wir oft nicht haben, wenn wir in Zeit sind. Dann natürlich gehört dazu, um diese Krisen zu überwinden, eine Wechseldusche zu vollziehen, auch das kalte Wasser nicht zu scheuen. Und zwar das Wasserstrahl, das kalte Wasser von Händen und Füßen zur Mitte hin geben und dann dieses alte System, wie die alten Bauern früher gemacht haben, wenn sie raus sind, im Schnee gelegen, dann sich nicht abtrocknen, kurz abstreifen, wieder ins Bett reinliegen, nackt, so halt auch wirklich sie abduschen, abstreifen und dann nochmal schön einnullen im Bett, damit der Kreislauf angeht.
Also das hört sich ja ziemlich nach einer Entschleunigung sozusagen an, also dass mich diese Krise ja auch irgendwie dann zwingt, jetzt tu mal langsam.
Ja genau, richtig, natürlich. Die Krise ist ja da, das zu tun, was wir eigentlich normal nicht gewohnt sind. Wir sind gewohnt, immer auf Trab zu sein. Wir sind gewohnt, immer zu funktionieren. Und jetzt merke ich es auf einmal, jetzt stellt mein Gehirn nicht mehr und meine Anforderungen, die ich von außen bekomme, nicht mehr das Signal, was zu tun ist, sondern jetzt beginnt auf einmal der Körper zu sagen, hey du, pass auf, jetzt bist du dran. Genauso wie bei Krankheiten, bevor Krankheiten sich ereignen, wird immer der Körper Signale senden. Und so ähnlich ist es hier auch. Der Körper sendet Signale und sagt, lass mal locker.
Pater Kilian, ist das jetzt so eine Fastenkrise, die sich so andeutet, oder auch wenn ich sie überwunden habe, ist das jetzt auch so der Moment für mein Fastentagebuch?
Ja, auch, natürlich. Das Fastentagebuch, immer das kürzeste Fastentagebuch, alles ganz genau aufgeschrieben. Bin ich matt? Geht's mir gut? Wie geht's zum Beispiel? Eine typische Fastenkrise wird immer am dritten Tag sein. Ungefähr der dritte Tag, wenn eine Fastenkrise kommt. Das heißt, bevor der Körper sich voll umstellt. Das heißt, das wäre die besondere Abgeschlagenheit, Stimmungsschwankungen. Und das gehört alles ins Tagebuch hinein. Und zwar die Ursache davon sind solche Ausscheidungskrisen. Das heißt, wir befinden uns, bevor der Körper umgestellt ist, momentan in der Umstellung. Das heißt, höhere Dosen von Giftstoffen im Blut werden sie im Blut sammeln. Und die müssen ausgeschieden werden. Das heißt, hier muss besonders viel getrunken werden, dass die Ausscheidung stattfinden. Dann heißt es Ruhe, dann heißt es Wärme sich gönnen. Dann einfach so, und auch hier, was auch hier hilft, am dritten Tag bei dieser Krise hilft, wo man total schlapp ist, jetzt kommt nämlich während diesen paar Tagen auch wieder auf, dass ich einen Einlauf mache. Das heißt, ich helfe meinem Körper mit, die Schlagstoffe auszuscheiden, denn mit dem ersten Mal glauben, ist sicherlich noch nicht alles aus dem Darm raus. Wir haben sicherlich noch Sachen im Darm drin. Da werden wir uns wundern am dritten Tag bei dieser Krisenstimmung, bei diesem dritten Tag.
Ganz kurz, wenn ich da einhake, also das Glaubern ist sozusagen das Abführen von innen, da nehme ich was ein und genau. Der Einlauf ist, dass ich vom anderen Ende aus was einnehme, genau, sozusagen.
Genau. Das hatte die Klosterheilkunde, die Mönche, schon immer gemacht. Wenn irgendein, auch wenn ein Krankheitsbild aufgetaucht wurde, wurde auch von oben Kräuter gegeben und von unten her wurde der Darm entlastet, weil der Darm beginnt ja jetzt langsamer sich zu bewegen. Das heißt, jetzt beginnt es auch, die Leute haben jetzt ja die Aufgabe, den Darm auch zu massieren. Rechts rhythmisch zu massieren, das heißt von außen zu helfen, dass die Peristaltik, der Darm, sich bewegt.
Also ich streiche mir über den Bauch, genau. Kann ich mir das so vorstellen?
Genau, von der rechten Seite, von unten hoch, oberes Bauchnabel rüber und gehe links nach unten. Das da einfach, um diese Darmbewegung zu unterstützen. Und unten kommt jetzt dieser Einlauf rein, damit diese Giftstoffe abgeführt werden, die sich so langsam sammeln. Und das ist auch eine Möglichkeit, um diese Stimmungsparameter wirklich auch herumzureißen.
Pater Kilian, jetzt ist ja...
Wir haben halb elf schon, gell?
Die Hörerinnen und Hörer werde ich gleich einladen. Die werden wahrscheinlich manche schon vor den Apparaten sitzen. Gleich ist es soweit.
Ja.
Aber jetzt ist ja der Einlauf vielleicht nicht jedermanns Sache.
Ja.
Was kann man denn da stattdessen machen?
Dann kommt Sauerkrautsaft.
Okay.
Dann kommt Sauerkrautsaft.
Oben rein.
Genau. Wer unten ein Problem hat, der kriegt oben rein. Und das Vorteil des Sauerkrautsafts ist natürlich auch der, dass wirklich der ganze Darm dann durchgereinigt wird.
Also das ist wieder so eine Sache, was tut mir gut? Also
ja,
wenn
genau.
Ich halt nicht der Einlauftyp bin, dann macht es überhaupt nichts. Dann
gar kein Problem.
Okay.
Nee, ich muss mich zu nichts zwingen. Das heißt jetzt, also ich mache jetzt kurz die Tage noch durch. Vom ersten bis zum fünften Fasttag ist im Prinzip immer das Gleiche. Das heißt, immer dann mittags gibt es eine Gemüsebrühe oder Gemüsesuppe oder passierte Gemüse. Nachmittags grundsätzlich wird der Leber geholfen zu entgiften, das heißt ein Leberwickel. Da muss ich keine große verkünsteln, nehme ich eine Wärmeflasche mit und lege sie auf die Lebergegend. Das heißt, ich lege mich 2 Stunden ins Bett oder wenigstens eine halbe Stunde. Auf jeden Fall brauche ich Ruhe, um der Leber zu helfen, zu entgiften. Das mache ich jetzt jeden Tag. Die Lebergegend ist rechts am Rippenbogen. Also jetzt da die Flasche hinlegen, gut zudecken. Dabei auch wieder zur Unterscheidung, der Choleriker, der Feuermensch, wird sicherlich mit nicht so warmen Wärmeflasche auskommen können. Nachmittags, wenn ich aufgestanden bin, jetzt ist eine Tasse Kräutertee dran, wobei ich auch wieder, was tut mir gut, nehmen kann, ein Teelöffel Honig hinein. Abends kommt wieder Gemüsebrühe, Gemüsesuppe oder Gemüse passiert. Dann unbedingt 2 Liter Wasser auf alle Fälle zusätzlich am Tag übertrinken. Ganz wichtig. Und gerade am ersten Tag nicht große Spaziergänge, auch keine große Anstrengung machen, wie heißes Baden, solche Geschichten. Schluftschnapfen, kurz Spaziergang. Und jetzt geht aber essensmäßig oder versorgungsmäßig bis zum fünften Tag das immer gleichbedeutend so weiter.
Also jetzt das Fasten sollte mal für einen Anfang 5 Tage nicht überschreiten.
Ja, nein. Der sogenannte sechste Vollfastentag ist auch der Tag des sogenannten Fastenbrechens. Das heißt, untertags das gleiche Spiel, abends oder am späten Nachmittag breche ich das Fasten mit einem gedünsteten Apfel. Das ist auch ein Ritual. Ich bereite ihn mir vor und dünste ihn. Auch wieder immer grundsätzlich immer das Wasser trinken, immer 2 Liter Wasser auf alle Fälle trinken. Und dann nach diesem Fastenbrechen kommen dann die sogenannten Aufbautage. Das sind 3 Tage, die man, das heißt, erster Aufbautag wäre zum Beispiel in der Früh nochmal wie gehabt beim Fasten, Kräutertee mit Teelöffel Honig. Dann vormittags so um 10 Uhr rum, reifer Apfel, langsam kauen, eventuell auch gedünstet, wie tut es mir gut, immer wieder. Mittags kann ich jetzt mal eine Kartoffelsuppe machen, die ich passiere. Danach wieder grundsätzlich Mittagsruhe mit Leberwickel, nachmittags wieder ein Apfel. Abends kommt zum Beispiel Gemüsesuppe mit Kräutern, dann darf schon ein Knäckebrot dazu, vielleicht ein Joghurt, das muss aber nicht sein. Wieder reichlich Mineralwasser trinken, dann werden 2 Dörrpflaumen oder eine Feige über Nacht ins Wasser eingelegt. Und dann natürlich dann die Dörrpflaumen am nächsten Morgen beim zweiten Aufbau in der Früh werden dann langsam gegessen. und dann geht es wieder los mit Tee, dann kann man Eichgeweichte, dann wird es Trockenobst eben genossen, dann kann man schon ein Vollkornbrot verwenden mit ein klein wenig Butter, nicht kräftig. Der Butter darf nur so zart über dem Brot sein. Mittags kann man dann schon zwei Kartoffeln in der Schale gekocht mit gedünstem Gemüse, das heißt sprich gelbe Rüben. Und immer Kräuter dann verwenden. Nachmittags vielleicht schon Apfel, also Nachtisch ein Apfelquark mit Leinsamen. Jetzt geht's auch wieder los, Leinsamen haben wir wieder. Dann wieder Wärmeflasche, dann nachmittags mal ein Apfel, 10 Haselnüsse verspeisen. Immer alles sehr langsam und gemächlich. Und abends kann man dann gelbe Rüben machen, mit Kräutern angemacht. Oder da ist man individuell mit dem Gemüse frei oder dann auch schon ein Fenchel. Dann kann man wieder ein Vollkornbrot mit ein bisschen Butter immer wieder reichlich trinken, Tee natürlich dazu trinken oder Wasser. Und dann grundsätzlich nicht einfach selbstverständlich essen. Jetzt geht's los, immer langsam und gründlich kauen. Auf Salz bitte verzichten.
Warum?
Denn Salz bindet wieder das Wasser im Körper und lagert wieder ab. Denn in den Gemüsen, überall was wir essen, haben wir eigentlich genügend Salz drin. Dann der dritte Aufbautag geht schon wieder besser, mehr früh Tee wieder, Büchermüsli vielleicht, das aus dem Apfelgrieben Apfel besteht, Haferflocken, 2 Esslöffel Haferflocken, Haselnüsse, Joghurt angemacht, mittags kann dann vielleicht so eine Rohkostplatte schon dastehen, als Nachtisch wieder Quark mit Honig und nachmittags unser beliebter Apfel mit Haselnüssen und abend kann dann schon eine richtig schöne bunte Gemüsesuppe mit eventuell kann man jetzt da sogar eine 100 Gramm Hühnerbrust drin schon kochen, denn die Hühnersuppe galt ja in der alten Klosterheilkunde immer schon auch als ein Mittel, um den Körper aufzubauen, um wieder zum vollen. Und dann natürlich, jetzt ist wichtig, falls jetzt noch kein Stuhlgang, falls jetzt noch der Körper noch ein bisschen Probleme hat, ganz wichtig, viel trinken, auch das Sauerkrautsaft nicht vergessen oder einen Einlauf machen und dann in den nächsten Tagen zurückhaltend sein mit Fetten, gebratenen Speisen, mit Weißmehlprodukten und natürlich mit Süßigkeit. Denn wir setzen ja voraus, dass wir natürlich in diesen Tagen natürlich eine Umstellung, das heißt nicht nur geistig, was mir jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass das spirituell viel geschieht in meinem Gebet, sondern auch für mich körperlich viel geschieht. Das heißt, ich stelle meinen Körper, auch mein Essverhalten, stelle ich total um, weil ich meinem Körper etwas Gutes tue. Das heißt, wir sind ein Tempel Gottes.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hören die Sendereihe Lebenshilfe heute zum Thema Fasten nach der Klosterheilkunde. Wir haben sehr ausführlich jetzt über die Fastenzeit gesprochen, einfach um Ihnen das wirklich ganz klar einfach darzustellen und dass es auch wirklich nicht wirklich schwierig ist. Wir sprechen mit Pater Kilian Saum, er ist Benediktiner, Seelsorge in Oberalteich und Buchautor. Pater Kilian, zu den Aufbautagen, was Sie da sagten, hat mal der irische Dramatiker George Bernard Shaw gesagt über das Fasten. Jeder Dumme kann fasten, aber nur ein Weiser kann das Fasten richtig abbrechen.
Genau.
Jetzt, Sie haben vorhin gesagt, das Spirituelle ist Ihnen ein bisschen zu kurz gekommen in der Sendung. Welche spirituellen Chancen sehen Sie im Fasten? Was können Sie da unseren Hörern mit auf den Weg geben?
Also ich sehe in diesem Fasten ein wichtiges Element, spirituelles Element. Das heißt, durch dieses Fasten, durch das Umstellen des Körpers, werden auch innerlich Sachen, die verdrängt wurden, auf einmal kommen nach oben. Das heißt, die Grundsatzfrage wird hier gestellt im Fasten, wenn es nicht nur um ein körperliches Fasten geht, die Grundsatzfrage, wer bin ich, wohin bin ich unterwegs, was tue ich Gutes mit mir, und dann kommt automatisch die Frage nach Gott, nach dem Spirituellen. Das heißt, darum empfehle ich jedem Fastenden auch in dieser Woche, sich eine Ecke einzurichten, einen Ort einzurichten in der Wohnung, in der ich mich wirklich zurückziehe, in der ich ruhig werde, still werde, denn es kommen jetzt sehr viele Dinge nach oben, die niedergeschrieben werden und die natürlich zur Verarbeitung auch einen geistlichen, einen Seelenführer brauchen. Aber jetzt auf einmal kommt die Sache, wie bin ich geworden, wie bin ich in meinem Leben, warum bin ich so und nicht anders, wie würde ich gerne sein, und da kommt auch dieses Göttliche, das heißt, da kommt kommen jetzt die Gebete. Da kommt auf einmal, und dann empfehle ich allen, auch einen Brief an Gott, so immer jeden Tag einen Brief ganz speziell an Gott zu schreiben. Denn da reinigt sich unglaublich vieles, da kann sich unglaublich vieles reinigen. Dann merkt man auf einmal, weil ich jetzt auf einmal mich auch an Rituale, ganz bewusst an Rituale halte, genauso auch wie dieses Wort, was Sie vorher gesprochen haben, jedes Fastenbrechen hat seine Regeln. Hungern kann jeder sich etwas tun, aber jetzt beginnen neue Rituale. Das heißt, mir wird vieles auf einmal bewusst. Auch vielleicht auch wird ein neuer Zugang geöffnet zu Gott. Das heißt, damit kann ich natürlich jedes Fasten, jeder Tag, so mache ich das auch immer, habe ich dann unter ein bestimmtes Thema immer gestellt. Und das war wunderschön, so dieses, ich gehe raus aus meiner Abhängigkeit, Belastung, das heißt, raus aus meiner Gefangenschaft. Das mag sein, wie Israel aus Ägypten. Und dann auf einmal, dann merke ich auf einmal, es taucht vieles auf, was in meinem Leben unterdrückt worden ist, was eigentlich nie leben durfte, das kommt auf einmal hoch. Das wäre so ähnlich wie, ich ziehe jetzt durch, von mir aus das Rote Meer, so beschreibt es Anselm Grün zum Beispiel. Und dann auf einmal merke ich auf dem Weg dieser auf meinem Weg merke ich auf einmal so viel Bitterkeit, giftige Gefühle. Es sind innere Verhärtungen. Es sind manchmal sogar Dinge drin, wo ich mit Menschen in Konflikt lebe, wo ich nicht aufbaue und so weiter. Und so geht das. Und das wird alles hochgebracht. Auf einmal sehe ich mich wie das Volk Israel von den Näpfen Ägyptens hineingeworfen in eine innere Reinigung, bis ich ins gelobte Land komme, sprich bis das Auferstehung des Osterfest erreiche.
Pater Kilian, von den Fleischtöpfen Ägyptens gehen wir jetzt nach Österreich, nach Wels. Wir sind verbunden mit Frau Sandra, bitte. Frau Sandra sollte erstmal ihr Radio ausmachen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit der Frau Steyer. Sie ist uns aus Riemering zugeschaltet. Okay. Bitte, Frau Steyer.
Ja, grüß Gott, hier Herr Pater Saum. Ich freue mich, dass ich Sie ab und zu mal hören darf.
Das ist lieb, danke schön.
Ich bin 64 Jahre alt und habe eine Diagnose vor einem Jahr gestellt bekommen, massiv ausgeprägte Divertikulose und Verdacht auf Colitis ulcerosa.
Ja.
Können Sie das bitte da übersetzen?
Auch? Das,
Ja, das ist eine sehr starke Darmentzündung, die da stattfindet. Das heißt, der Darm schwillt an. Das kann entstehen. Verschiedene Faktoren sind da, können da zuständig sein, warum das geschieht. Und diese Darmentzündung kann sogar so weit gehen, dass der Darm richtig zugeschwillt. Und da muss natürlich dann sehr stark, man geht dann hin und sagt, da braucht eine große Umstellung. Das heißt, Sie sind sicher dann antibiotisch dann therapiert worden mal.
Ja, ich nehme Salofalk-Tabletten und es geht auch wieder sehr gut. Ich halte mich auch an die Ernährung sehr stark.
Sehr schön, ja.
Ich weiß auch, dass man Sauerkraut nicht essen darf, sagte mir mein Arzt. Auch keine Linsen und Kohlsorten.
Und zwar ganz einfach, weil die Blähen sind und Sauerkraut auch sehr stark. Also Sauerkraut, das merken Sie ja, wenn Sie so Sauerkraut essen, wie schnell das auf den Darm reagieren kann.
Ja, das stimmt.
Und das kann natürlich dann, gerade wenn schon eine Entzündung da ist, kann das natürlich diese Entzündung verstärken.
Ja.
Und die Blähungen natürlich auch, weil Kohl natürlich auch blähend ist. Mhm. Und damit sind sie natürlich von dieser Geschichte natürlich, natürlich klar, können sie es nicht machen.
Gut, verstehe ich. Kann ich denn fasten?
Sie können fasten, insofern, Sie nehmen ja sowieso wahrscheinlich, weißt du, was Sie ab und zu noch Floß haben, auch einnehmen, oder?
Nein, ich nehme jetzt gar nichts mehr ein, nachdem mein Darm sozusagen wieder einigermaßen in Ordnung ist.
Dann heißt es ganz einfach, Sie fasten heißt, Ihr Fasten ist ein sehr, sehr starkes spirituelles Fasten.
Ja.
Sie machen sowieso, um Ihrem Darm was Gutes zu tun, werden Sie sowieso sehr langsam kauen, reichlich trinken. Sie werden sowieso alles sehr gekaut schon dem Körper übergeben, denke ich mir. Das wäre, also für Sie wäre es ein spirituelles Fasten, das heißt nochmal bewusster mit Ihren Lebensmitteln und mit Ihrem Trinken umzugehen.
Ja. Ja. Und ich kann fasten, meinst
du? Ja, fasten im Sinn, also nicht im Sinn von, was tut mir gut, nicht, das tut mir gut.
Ja.
Frau Steyer, ist Ihre Frage
herzlichen
damit
Dank.
Beantwortet?
Danke vielmals, schönen Tag.
Ihnen auch einen schönen Tag, Gottes Segen.
Danke, genau.
Wir sind jetzt mit Herrn Schade verbunden.
Ja, guten Tag, Marschall aus Nordinfeld. Eine Frage, Herr Pater Saum.
Grüße,
da ich ja Choleriker bin und Neurodermitis habe, kann ich morgens das morgendliche Duschen vielleicht gegen Kaltluft austauschen?
Ja.
Da ich das Wasser nicht so gut vertrage.
Ja klar, völlig.
Die zweite Frage wäre noch gewesen, wenn ich Wasser trinke, muss es unbedingt stilles Wasser sein oder kann es auch mit Kohlensäure sein?
Es sollte nicht zu viel Kohlensäure sein. Also es gibt heutzutage verschiedene Angebote, nicht? Also es gibt ja, glaube ich, so wo ein bisschen was Kohlensäure drin ist, dass ein bisschen was sprudelt, gell?
Ja.
Aber dann ganz leicht. Aber nicht das normale Classic oder was nicht, wie wir es nennen.
Also
nicht das richtige Sprudel, wie man es bei uns im Schwäbischen sagt.
Gut, dann weiß ich das mal Bescheid. Das war's schon. Ja, danke schön. Gut,
ja, wiederhören.
Tschüss.
So, jetzt war ich zu langsam. Wir sind jetzt mit einer Hörerin aus München verbunden. Bitte, Sie sind auf Sendung.
Grüß Gott, vielen Dank, Pater Kilian, für den informativen Vortrag. Zum Einlauf habe ich Fragen, und zwar, weil es werden in der Apotheke auch viele Glistiere angeboten, aber ich bin da immer vorsichtig, ob da nicht auch chemische Mittel drin sind. Aber Einlauf ist auch, zumindest so wie ich ihn kenne, mit vielen Schwierigkeiten verbunden.
Ja, genau, Sie kennen das ja nicht. Das Einfachste immer für die Leute ist natürlich dann diese Glistiere, die sie in der Apotheke kaufen können.
Was sind Glistiere, bitte?
Das sind solche fertig Einläufe. Die sind tatsächlich, wie es auch sagt, so chemisch zusammengesetzte Einläufe, die gebe ich einfach dem Anus ein. Das sind so ganz kleine, so Mikroglistiere gibt es dazu, die nur den Enddarm eigentlich reizen, das zur Abgabe von Kot. Oder es gibt dann auch mit größeren Einläufen, mit größeren Teilen, also die man einführt. Und einfach um den Enddarm zu reizen, dass er abgibt. Der klassische ist natürlich, was man in der Apotheke besorgen kann, ist dieser Glistierbehälter, den man mit lauwarmem Wasser füllt.
Genau.
Gell? Den kennen Sie ja, gell? Die Luftbläschen werden verschwinden lassen, der Behälter wird aufgehängt, das Schlauchende wird immer eingefettet und dann muss man in Knie-Ellenbogenlage sich hinlegen, entspannen und das Wasser dann in den Darm einlaufen lassen und dabei natürlich ruhig durchatmen. Und das ist im Prinzip der Reiz, den man auch dem Darm dann gibt, dass er dann den Stuhl abgibt.
Ganz gut.
Das kennen Sie ja, gell?
Das kenne ich ja.
Und ich denke, das ist eigentlich so der klassische und der am wenigsten eigentlich reißt, der auch wirklich dann auch dem Darm nichts, keine Probleme bereiten könnte.
Einfach nur immer mit lauwarmem Wasser.
Ich würde gar nichts groß reintun. Manche tun da ein bisschen irgendwie so seifenähnliches was rein, würde ich gar nicht tun.
Gut.
Einfach lauwarmes Wasser reicht aus und der Darm entlädt sich dann.
Dann
halt natürlich schauen, dass das Wasser nicht gleich rausgeht. Das ist immer wichtig. Ne? Es muss natürlich ein bisschen drin wirken.
Genau.
Weil die Leute dann oft dann gleich springen, auf die Toilette springen und dann natürlich entlässt sich nur das Wasser und eben nicht der Reiz ist dann nicht das, was eigentlich wir wollen. Gell? Sondern ein bisschen halten, bis dann wirklich, dann wird der Reiz weitergeleitet und dann haben wir auch den Erfolg, den wir wollen.
Genau,
ja?
Und dann möchte ich nur noch ganz kurz dazu sagen, weil Sie hören, ich bin krank. Mhm. Ich war früher vollständig gelähmt.
Ja.
Und laut Schulmedizin war es nicht mehr möglich, dass ich wieder gehen und überhaupt so springen lerne, weil meine Sprache ganz weg war. Ich hatte einen Virus im Gehirn und ich habe sehr viel dann mit Liebereinigung nach der Hildegard-Medizin gemacht.
Sehr schön.
Und ich habe gemerkt, gut, das geht jetzt schon über Jahre, dass ich die Liebereinigung mache, dass man einfach durch Phasen, durch gezielte Ernährung sehr, sehr viel machen kann.
Ja, da haben Sie vollkommen recht und ich wünsche doch alles Gute und Gottes Segen auf Ihrem Lebensweg und freue mich, dass Sie in die heilige Hildegard, die Hildegard-Medizin, das ist ja eigentlich auch Klosterheilkunde, die Hildegard-Medizin, und dass sie Ihnen so gut helfen konnte und ich nehme Sie mit in meinem Gebet, ja?
Und Pater Kilian, Die Sendezeit ist stark dem Ende zugeneigt. Ja, darf ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen noch für unsere Hörerinnen und Hörer bitten?
Unser allmächtiger, ewiger, liebender und barmherziger Gott, er segne auf die Fürsprache der Seligen Jungfrau Maria alle Engel und Heiligen, Sie und alle Kranken und Sterbenden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Herzlichen Dank, Pater Kilian.
Danke Ihnen auch.
Wir hören uns wieder. Das nächste Mal am 19. März, da geht es dann um den letzten Teil der Sendereihe Fasten nach der Klosterheilkunde, nämlich um dann die neue gesunde Lebensweise, die ich danach aufnehmen kann. Also am 19. März wieder in der Lebenshilfe mit Pater Kilian Saum. Liebe Hörerinnen und Hörer, sehr schnell und sehr bequem können Sie sich eine CD dieser Sendung im Internet von unserer Website www.horeb.org bestellen. Dort können Sie sich auch einen Podcast dieser Sendung herunterladen, www.horeb.org. Es verabschiedet sich Dominik Miller.